Seit gut einer Woche liegt er jetzt schon hier. Was hatte er alles auf sich nehmen müssen, um hierher zu kommen? Erstmal jemanden zu finden, der ihn mit seinem Wagen mitnimmt bis hier nach Jerusalem. Dann die Schmerzen auf der Reise. Jeder Stein, jede Bodenwelle ging durch Mark und Knochen. In Jerusalem angekommen, jeden Tag jemanden anbetteln, dass er ihn von der Unterkunft hierher bringt. Einmal hatte er schon hier übernachten müssen, weil er niemanden fand, der ihn zurück zur Unterkunft brachte. Die Kosten. Ein bisschen Gespartes hatte er mitgenommen. Alles, was er hatte. Noch 2 Tage würde es reichen. Was er dann machen würde, wusste er nicht. Manchmal dachte er, wenn doch einfach alles vorbei wäre. Mein Leben zu Ende, dann ging es mir besser. Besser als jemals in meinem Leben. Bei diesem Gedanken dachte er zurück an seine Kindheit. Schon früh war ihm klar, ich bin irgendwie anders als andere Kinder. Während die anderen auf dem Dorfplatz und in den kleinen Gassen in dem galiläischen Dorf Verstecken spielen durften, musste er zu Hause bleiben, immer in Rufweite seiner Mutter. Seine Eltern hatten Angst, er könnte fallen und sich etwas brechen. Wenn die anderen Kinder an seinem Elternhaus vorbeirannten, dann riefen sie, fang uns doch, du kriegst uns eh nicht. Einige Male ließ er sich hinreißen, loszurennen, aber das Donnerwetter zu Hause war groß. Als junger Mann konnte er den Beruf seines Vaters nicht erlernen, Zimmermann. So gerne hatte er seinem Vater in der Werkstatt zugeschaut, hätte gerne von ihm gelernt. Aber Vater sagte, wir müssen für dich etwas anderes finden. Er hatte nicht die Kraft und die Feinfühligkeit in den Armen, die es brauchte, um das Holz zu bearbeiten. Also arbeitete er mit seinem Onkel auf dem Feld. Aber auch hier, worfeln konnte er nicht, die Ährenbündel waren zu schwer. Stattdessen musste er mit den Frauen Ähren sammeln. Während seine Geschwister nach und nach heirateten, blieb er allein. Wer wollte schon einen haben, der nicht mal für eine Familie sorgen konnte? Er blieb in seinem Elternhaus. Nicht das Nesthäkchen, sondern der Zurückgebliebene, so fühlte er sich. Und über die Jahre schlug bei ihm die Krankheit dann richtig zu. Er wurde bettlägerig. Bei jeder Bewegung schoss ihm Schmerz durch seinen Körper. Seine Gelenke verhärteten sich immer weiter. So wurde er pflegebedürftig mit Mitte 40 vor seinen Eltern. 8 Jahre kann er nun schon nicht mehr alleine aufstehen. Als Vater starb, nahm ihn sein ältester Bruder mit der Mutter zusammen auf. Aber dieser scheute sich nicht, ihm bei jeder Gelegenheit zu spüren zu geben, dass er nur eine zusätzliche Last war. Geduldet, aber nicht erwünscht und schon gar nicht gebraucht. Deshalb hatte er sich aus seinem Dorf nach Jerusalem bringen lassen. Er lag in einer der Säulenhallen in der Nähe des Tempels. Bethesda nannte man diese Hallen, Haus der Barmherzigkeit. Und tatsächlich, hier gab es Menschen, die sich um Arme und Kranke kümmerten. Doch als einer von den vielen Auswärtigen ging er anonym in der Masse unter. In der Nähe gab es einige Wasserbecken, eine angelegte Teichanlage. Man sagte, heilende Kräfte gehen von diesem Wasser aus. Wenn ein Engel aus dem Himmel herabsteigt und das Wasser in Bewegung bringt und man rechtzeitig dort ist, um hineinzusteigen. Doch wie sollte er das schaffen? War doch niemand da, der ihm half? Und immer war ein anderer schneller, aus sich selbst heraus hatte er nicht die Kraft. So saß er da, so nah vor seinem Ziel, und die Hoffnung reichte nicht mehr. Frustriert, enttäuscht, resigniert. Und so bewegten sich seine Gedanken in einem Strudel abwärts. Wenn doch einfach alles vorbei wäre, mein Leben zu Ende, dann ginge es mir besser. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, Abvers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?« fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Zugegeben, ich habe die Geschichte ein Stückchen ausgeschmückt. Aber wie mag es diesem Mann wohl gegangen sein, nicht nur in diesem Moment, sondern in 38 Jahren Krankheit? Wir haben eben ein kleines bisschen eine Parallele gehört aus unserer Zeit. Jemand, der das tatsächlich nachempfinden konnte. Ich kann es so nicht nachempfinden. 38 Jahre nicht wirklich frei sein. Überall, wo man hingeht oder auch nicht hingehen kann, dominiert die Krankheit, bestimmt die Krankheit. Wie muss das Familienleben ausgesehen haben von diesem Mann, dass er jetzt alleine hier saß? Keiner, der ihm hilft, zum Wasser zu gehen. Wie viele Verletzungen müssen hinter ihm liegen? Wie viele Enttäuschungen passiert sein? Er ist an einem Tiefpunkt angelangt. Und Jesus bemerkt ihn und kommt in diese Situation hinein und spricht ihn an seinem Tiefpunkt an und fragt, willst du gesund werden? Zugegeben, ich wundere mich ein kleines bisschen, dass Petrus hier nicht antwortet und sagt, Jesus, sag mal, siehst du nicht, dass dieser Mann krank ist? Warum stellst du so eine Frage? Der Mann liegt doch hier am Teich, weil er die Hoffnung auf Heilung hatte oder die ihn hierhin bewegt hat. Aber ich finde es tatsächlich spannend, denn wir kriegen eigentlich gar keine Antwort auf die Frage Jesu. Der Mann erwidert zwar, ich habe niemanden, der mich hinträgt und wenn ich es aus eigener Kraft versuche, steigt ein anderer vor mir hinein, aber auf die eigentliche Frage Jesu antwortet er nicht. Es scheint mir fast so, als erwartet er gar keine Hilfe mehr von irgendjemandem. Nimmt Jesus einfach seine Perspektivlosigkeit, seine Hoffnungslosigkeit entgegen. Und er scheint auch noch nicht mal von der Begegnung mit Jesus irgendwie beeindruckt oder überrascht zu sein. Weiß er nicht, wer Jesus ist? Weiß er nicht, wer ihn das fragt? Dieser Mann ist total auf diese Situation fixiert, auf diese auswegslose Situation. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Es wirkt irgendwie seltsam, wie Jesus das Gespräch eröffnet. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum er von sich aus auf diesen Mann zugeht und diese Frage stellt. Wenn wir mal überlegen, die meisten Heilungswunder passieren eigentlich, wenn irgendwelche Leute, also die uns berichtet werden in den Evangelien, Jesus tagelang hinterherlaufen oder ihn bitten oder rufen, Sohn Davids, erbarm dich meiner, oder zu ihm kommen und Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Jesus geht auf diesen Menschen zu, der nicht zu ihm kommen konnte, und fragt ihn, willst du gesund werden? Hast du schon einmal einen Tiefpunkt in deinem Leben erlebt? Ein Tiefpunkt, wo du vielleicht frustriert warst, vielleicht nicht mehr wusstest, wie es weitergeht, vielleicht resigniert warst. Ein Tiefpunkt, wo du vielleicht schon gar keine Hilfe mehr erwartet hast. Vielleicht sogar bis dahin, dass du gar nicht gemerkt hast, dass jemand auf dich zukommt, dir Hilfe anbietet. Vielleicht war es nicht zwingend eine Situation mit Krankheit, sondern irgendeine andere Not, die dich so lange begleitet hat, dass du nicht mehr an Veränderung geglaubt hast, die vielleicht bis jetzt anhält. Vielleicht eine Situation auf der Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Vielleicht ein ungewisser Aufenthaltsstatus. Darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben? Vielleicht ein unerfüllter Partnerwunsch. Sicherlich nicht in diesem Ausmaß, aber die eine oder andere Situation habe ich schon erlebt, wo ich keinen Ausweg mehr wusste. Und ich habe selber diese Erfahrung gemacht, manchmal hängt in dieser Perspektive drinne, sieht keinen Ausweg mehr mit dem, was man selber schaffen kann, ist vielleicht frustriert über das, was andere einem schuldig geblieben sind, und auf einmal befindet man sich in dieser Spirale abwärts. Und Jesus kommt in diese Situation hinein. Denn Jesus kennt Verzweiflung und Resignation. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, da hat er mehrfach seinen himmlischen Vater um einen Ausweg gebeten, weil ihm die Last, die ihm auf den Schultern lag, zu groß war. Weil er bis zu Tode, bis an seine Seele erschüttert war. Und er war darauf angewiesen, dass sein Vater ihm einen Engel sendet, der ihm Kraft gibt. Jesus kennt Resignation und Verzweiflung. Und weil Jesus weiß, wie das ist, kommt er in unsere Situation hinein, will uns aus unserer Resignation heraushelfen. Er macht diesen ersten Schritt auf diesen Menschen hier zu. Er macht den ersten Schritt auf uns zu und fragt, willst du gesund werden? Dieses Mal fragt Jesus nicht einfach nur, was willst du, dass ich dir tue? Er fragt, willst du gesund werden? Ich lese einige Verse weiter, ab Vers 8. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Willst du gesund werden? Ich finde diese Wundererzählung ziemlich irritierend. Jesus stellt diese Frage einem Mann, der 38 Jahre lang krank ist. Und da kommt kein Hauch von Begeisterung oder irgendein Enthusiasmus herüber. Nicht mal irgendwie eine besondere Regung, als Jesus ihn anspricht. Jesus kommt ihm entgegen und er kommt ihm so weit entgegen, dass eine Hilfe nicht mal an eine Bedingung oder an eine Antwort knüpft. Dieser Mann hat es in seiner Hoffnungslosigkeit nicht mehr geschafft, zu formulieren, was er sich wünscht. Jesus sagt einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das Wunder völlig unvermittelt, fast übergestülpt, könnte man sagen. Wie wird dieser Mann da reagiert haben? Eigentlich müsste man ja denken, spätestens jetzt müsste der tanzen durch die Gegend laufen irgendwie. Der müsste doch sich freuen oder müsste Jesus danken. Aber als er dann da irgendwie seines Weges geht, wird er nur daran erkannt, dass er seine Matte trägt. Er trägt seine Matte und geht. Und dann wird er darauf angesprochen und gefragt, hier, wer hat dir denn gesagt, am Sabbat deine Matte rumzuschleppen? Und da sagt er, ich weiß es nicht, ich kenne diesen Mann nicht. Und auch jetzt keinerlei Anzeichen eines irgendwie veränderten oder angeheiterten Gemütszustandes. 38 Jahre war dieser Mann krank und jetzt hat er anscheinend seine eigene Heilung verpasst. Die Erzählung geht weiter, als wäre dieses Wunder eigentlich nicht passiert. Das Thema ist die Matte, die am Sabbat rumgetragen wird. Und als wenn Johannes genau das rüberbringen möchte, benutzt er hier in dieser ganzen Erzählung nicht mal das Wort Wunder oder Zeichen. Er redet ganz profan davon oder die Leute reden nur davon, dass einer gesund gemacht hat. Wer war das, der dich gesund gemacht hat? Hast du schon mal erlebt, dass sich eine Situation auf einmal gelöst hat, die du eigentlich vorher als völlig ausweglos empfunden hast? Eine Situation, wo du nicht mehr weiter wusstest. Und wie hast du dir das hinterher erklärt? War das Zufall? War es vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie du vorher dachtest? Oder bist du einfach zur Tagesordnung übergegangen, business as usual, alles geht seinen Gang wie zuvor? Oder hat Gott eingegriffen? Manchmal hilft Jesus uns aus unserer Resignation heraus, indem er tatsächlich Wunder tut. Das sage ich jetzt hier so, mir fällt das trotzdem selber schwer zu glauben. Ich habe mir selber die Frage gestellt, die ich euch jetzt stelle. Merke ich das? Merke ich, wenn Jesus Wunder tut manchmal? Erkenne ich es? Manchmal hilft Jesus uns aus unserer Resignation heraus, indem er tatsächlich Wunder tut, indem er eine Situation löst, in der wir keinen Ausweg gesehen haben. Ich lese die letzten Verse dieses Berichts von Johannes. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Jesus geht noch ein zweites Mal auf diesen Mann zu. Noch ein zweites Mal sucht er die persönliche Begegnung. Es gibt dieses schöne Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich glaube, Jesus hat das hier nicht dem Zufall überlassen. Einmal hat er diesen Mann aufgesucht, ein zweites Mal sucht er ihn auf. Wieder geht die Initiative von Jesus aus. Und er spricht ihn an und sagt, sündige nicht mehr, damit es dir nicht noch schlimmer geht als schon vorher. Diese Aussage von Jesus fand ich etwas schwer einzusortieren. War der Mann etwa krank gewesen, weil er gesündigt hatte? Dieses Mal haben wir so eine Frage von, ich weiß nicht, ob es Petrus war, aber von den Jüngern. Die haben Jesus mal in einer anderen Situation eine Frage gestellt. Da war ein Mann, der war von Geburt an krank. Und die Jünger fragen Jesus, sag mal, wer hat eigentlich gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Aber da spricht Jesus zu den Jüngern oder antwortet ihnen und sagt, dieser weder noch eigentlich, sondern diese Krankheit dient zur Verherrlichung Gottes. Es geht nicht darum, dass jemand gesündigt hat und deshalb krank geworden ist. Auch hier geht es Jesus nicht darum, dass der Mann am Ende selbst schuld an seiner Krankheit war. Ansonsten hätte ich Jesus gefragt, ob er das falsche Predigtskript dabei hatte. Denn so kenne ich Jesus nicht. Jesus weist für mich hier auf etwas ganz anderes hin. Und zwar will Jesus sagen, die Not einer kaputten Seele ist größer als das, was du zuvor an körperlicher Not erlebt hast. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert, nicht noch eine schlimmere Krankheit, sondern wenn deine Seele in Not gerät, ist das eine Not, die nicht vergleichbar ist mit der Krankheit, die du durchgemacht hast. Sünde bringt unsere Seele in Not. Und das ist das, was uns eigentlich als Menschen krank macht. Was bedeutet Sünde? Ich will es hier nicht ausufernd beschreiben, um es auf den Punkt zu bringen. Sünde bedeutet, sich selbst als Mittelpunkt des Universums zu betrachten, in meinen Worten. Am Anfang der Bibel lesen wir es in etwas anderen Worten. Der Mensch wollte sein wie Gott, deshalb hat er von der Frucht gegessen. Doch sobald er von der Frucht aß, fühlte er sich nackt, weil er merkte, er kann nicht sein wie Gott. Und plötzlich packte ihn die Angst vor der Begegnung mit Gott. Eine ausweglose Situation, die ihn das Paradies kostete und sein Leben. Der Mensch will sein wie Gott, oder wir selbst setzen uns an den Mittelpunkt des Universums. Wie schwer fällt es uns als Menschen, uns von uns selbst zu lösen und wirklich unseren Mitmenschen oder Gott in den Blick zu nehmen. 38 Jahre Krankheit. Ich glaube, Jesus will diesem Mann nicht sagen, du bist selbst schuld. Damals, als du von den Keksen genommen hast, obwohl du nicht durftest. Sondern 38 Jahre Krankheit, da bleibt eine Seele nicht unbeschadet. Die gehen nicht spurlos an einem Herzen vorbei. Wie viele Verletzungen werden in diesen Jahren wohl passiert sein? Wie viele Enttäuschungen werden passiert sein? Dass der Mann in dem Moment, wo Jesus ihm gegenübersteht und fragt, willst du gesund werden, keine Antwort auf diese Frage weiß. Aber als Jesus diesen Mann fragte, willst du gesund werden, da meinte er nicht nur seinen Körper. Heil sein, so wird es aus Jesu Verkündigung deutlich und auch aus vielen anderen Wundererzählungen, Heil sein ist mehr als Gesundheit. Jesus kann heil machen, indem er uns aus unserer völligen Ich-Bezogenheit herausführt. Weil Jesus der einzige Mensch ist, der sich selbst völlig von seiner Ich-Bezogenheit gelöst hat und ganz für uns in diese Welt gekommen ist. Wenn ich weiß, Jesus ist ganz bei mir, dann kann ich wieder von mir wegschauen und andere in den Blick nehmen. Mich hat diese Geschichte an eine Begegnung erinnert, die ich vor einigen Jahren hatte. Da war ich noch gar nicht so lange hier in der Gemeinde. Eine ältere Frau, ich musste diese Woche wieder an sie denken. Sie war Mitte 70 und kam mit einem Rollator hier vorbei bei uns. Sie stand einige Male an der Tür und hat geklingelt und ich habe mir Zeit genommen, mit ihr geredet. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn sie vor die Tür gesetzt hat, in ein Altenheim gesteckt hat, dass ein Streit da war irgendwie, sie war mit der Situation nicht zufrieden, sie hat sich dort nicht wohlgefühlt und sie ist kurzerhand aus diesem Pflegeheim abgehauen. Und seitdem lebte sie auf der Straße. Sie hat mir erzählt, wie sie in Zügen übernachtet, unter Brücken übernachtet, wie sie von Jugendlichen, die einen über den Durst getrunken hatten, getreten wurde. Als ich diese Geschichte gehört habe, hat es mir im Herzen wehgetan. Und ich bin und einige andere hier, erinnern sich vielleicht, sind auch aktiv geworden. Und ich habe an der Strippe gehangen und geguckt, ob es nicht möglich ist, für diese Frau irgendwo einen Platz zu bekommen. In einer Pflegeeinrichtung. Sie war krank. Sie brauchte dringend auch ärztliche Hilfe. Und ich habe schon Leute an der Strippe gehabt und wir hätten für diese Frau einen Platz gefunden. Und ich habe ihr davon berichtet, war mit ihr im Gespräch. Und als ich ihr das nahelegen wollte, dass wir ihr helfen können, dass wir auch gucken, ob wir sie besuchen können als Gemeinde und so weiter, da ist sie durch die Decke gegangen und war zutiefst verletzt und hat mich richtig klein gemacht. Also wirklich unschön klein gemacht. Und ich habe mich gefragt, was muss diese Frau so verletzt haben? Sie war verbittert über ihren Sohn. Mit den kleinen Puzzleteilen, die ich hatte, habe ich das Gefühl, da war der Ursprung ihres Konflikts und konnte am Ende eine angebotene Hilfe nicht annehmen, weil ihre Seele, ihr Herz so verletzt, so krank geworden war. Wenn Jesus uns fragt, willst du gesund werden, dann meint er nicht nur unseren Körper, dann meint er nicht nur das Drumherum, dann meint er unser Herz, unsere Seele. Mit einer Sache will Jesus uns auf jeden Fall aus unserer Resignation, aus unserer Hoffnungslosigkeit herausholen. Jesus kann das Wunder tun, dass unser Herz heil werden kann. Manchmal allem äußeren Leiden zum Trotz. Jesus fragt dich, willst du gesund werden? Diese Frage zielt tiefer. Amen.